Ja, aber
Resi?
Ja, aber es ist so ein bisschen reminiscent auf erste Staffel, ne? Wo ich dann ständig über den Ton rede und lamentiere.
Ja, schon ein bisschen.
Wird mal wieder Zeit.
Ja. Also Ton ist ja immer mal wieder ein Thema, aber lasst mal lange keins mehr.
Ja, und vor allem jetzt, wo wir in Richtung Jubiläum gehen, ist es sinnvoll, dass wir das mal wieder aufgreifen, das Thema.
Ja, absolut, absolut. Also mir gegenüber sitzt ja die liebe Chrissy.
Mir gegenüber sitzt die außerordentlich talentierte Cori.
Ja, und wir zusammenschmeißen den Podcast.
Enigma.
Enigma.
Nein, ist zeitversetzt.
Ja. Hat auch seinen Charme, ne?
Auch immer dasselbe mit uns.
Ja, die nächsten Folgen nehmen wir mal wieder on par, wollte ich jetzt sagen, auf, aber das passt, glaube ich, nicht. Face to face, aber sind wir jetzt ja auch. Naja, gut.
In real life.
Ist das jetzt kein real life?
Is this the real life? Is this just mentally?
Sag mal, du magst ja Shakespeare so gerne, ne?
Ja, tue ich.
Was hast du denn bisher so alles gelesen von Shakespeare?
Romeo und Julia, Othello, Much Ado About Nothing, Midsummer Night's Dream, Hamlet, Macbeth und ganz viele Gedichte. Sonette.
Ja, die Sonette zählen wir jetzt mal nicht.
Oh, schade. Und auszugsweise unterschiedlichste Sachen. Ich glaube, 6 waren es.
Findest du die Tragödien besser oder die Komödien?
Finde die Tragödien attraktiver. Die Komödien sind cute. Besonders wenn es um Wortspielereien geht, finde ich die total spannend. Aber grundsätzlich mag ich die Tragödien lieber, weil die so den Kern des Menschseins so doll offenlegen, ganz häufig. Und halt die Fehlerhaftigkeit des Menschen in seiner Fülle untersuchen.
Das geht tief.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Komödien lieber mag, weil ich die Leichtigkeit zu schätzen weiß. Und ich finde die Tragödien oft sehr tragisch und sehr, sehr schwer, aber im Sinne von emotional so schwer.
Ich glaube, dann haben sie aber ihr Ziel erreicht, wenn du sie tragisch findest, die Tragödien.
Ja, das ist wohl richtig. Und ich muss auch sagen, also was ich tatsächlich schön finde, in Anführungsstrichen, ist die Tatsache, dass ich immer darauf verlassen kann, dass am Ende alle tot sind.
Naja, nicht alle.
Aber fast alle.
Viele. Aber nicht alle.
Die wichtigen Charaktere.
Es ist auch immer wichtig, dass der ein oder andere überlebt, um halt die Kunde weiterzutragen, sozusagen, was man aus dieser Sache lernen sollte.
Ja, das stimmt. Nun gut. Also ich habe heute einen Cold Case dabei.
Und jetzt muss ich die Verbindung zu Shakespeare finden, oder?
Musst du nicht sagen, ich dir gleich.
Okay.
Weil es hier am Rande auch um eine Tragödie von Shakespeare geht. Und ich hatte vielleicht ein bisschen gehofft, dass du sie gelesen hast. Dann hätte man da ein bisschen was drauf ziehen können. Aber
ist das
ist auch okay.
Richard
der Dritte.
Oh, nee, da habe ich auch nur höchstens Aspekte von gehört. Aber nicht wirklich so tief, dass ich da viel drüber sagen könnte.
Ja, das ist auch nicht so schlimm, weil das auch nur am Rande Gegenstand dieses Podcasts ist. Weil ich habe ja, wie gesagt, eigentlich einen Cold Case mitgebracht heute. Und der ist aber sowas von cold. Also ich glaube, kälter geht's gar nicht mehr, weil der ist ungefähr 600 Jahre alt.
600 Jahre?
Na, 550.
Obwohl, würde uns das womöglich in die Zeit von Shakespeare bringen?
Sogar noch davor.
Weil Shakespeare 16. bis 17. Jahrhundert war, ne?
Mhm. Und der Fall, den ich heute mitgebracht habe, ist aus dem jungen Jahr 1483.
Wow. Das Jahr kommt mir bekannt vor. Ich glaube, zu der Zeit habe ich mal gelebt.
Das mag sein. Ich habe sowieso die Theorie, dass du eine sehr, sehr alte Seele bist.
Wenn ich das Jahr höre, dann habe ich so ein Vertrautheitsgefühl. Kennst du das?
Ja.
Finde ich sehr spannend. Würde ich wahrscheinlich am Scheiter aufmachen. Vielleicht bin ich der Cold Case.
Ah, ich hätte auch ein bisschen überlegt. Ich fand es eigentlich ganz schön. Jetzt bist du ja gerade in den englischen Titeln drin, ob wir vielleicht mal ob wir jetzt englische Titel ein bisschen durchziehen. Aber ich weiß nicht, ob No Rest for the Wicked hier tatsächlich gut passt. Das musst du jetzt mal am Ende gleich entscheiden.
No good deed goes unpunished.
War so ein schönes Shakespeare-Zitat am Anfang, ne? Wäre auch schön.
Oh ja.
Nun gut. Also, du musst dich jetzt wieder emotional, wenn du eh schon mit dem Jahr verbunden bist, dir das auch mal so jetzt bildlich vorstellen. Wir schreiben Frühling, Sommer 1483. England wird regiert von Edward dem Vierten. Nur weil sie dich übrigens gefragt haben solltest, warum wir bei Lady Jane Grey vorhin am Ende bei Edward dem VI. Waren, weil wir irgendwie den 5. übersprungen haben, da kommen wir heute zu.
Okay.
Also wir greifen die Historie noch ein bisschen auf.
Okay.
Genau. Naja, und weil es ein True-Crime-Fall ist, hier ja ein Cold Case, wen sowas triggert, der sollte sich vielleicht lieber andere Folgen von uns anhören. Wir haben auch diverses anderes zu bieten, was sich nicht mit True-Crime auseinandersetzt. Übrigens ein kleiner Teaser für die nächste Folge, hier schon mal vorne rangesetzt. Ich habe in der nächsten Folge was zu Emilia Earhart zu erzählen.
Emilia Earhart.
Die wird wieder Thema. Und wer gerne einmal vorher einen Deep Dive machen möchte, kann sich die Folge zu Emilia Earhart jetzt zum Beispiel anhören.
Ein Deep Dive, wie Emilia Earhart ihn dann wahrscheinlich gemacht hat, ne?
Genau, die ja auch irgendwie ein True-Crime-Fall ist, aber nicht so schlimm, weil eigentlich nicht. Würdest du das als True-Crime-Fall bezeichnen? Ich glaube, ich eigentlich nicht.
Ist ja kein Verbrechen passiert.
Nee, es war nur ein Unfall, ne? Also ist es denn ein True Accident?
Es ist ein True Story und ein Cold Case.
Aber muss ein Cold Case nicht immer auch ein Verbrechen sein?
Nee, es ist ja einfach nur ein Fall, der untersucht wird.
Aber ist der nicht immer
Vermisste?
Von der Polizei, oder?
Ja, aber Vermisste werden ja auch von der Polizei gesucht und die müssen ja nicht unbedingt durch ein Verbrechen vermisst sein. Können ja auch einfach gesagt haben, es gibt ja Menschen, die einfach so sich aus der Bildfläche halt entwenden und dann ist es kein Verbrechen, aber die Polizei untersucht es, dann ist es auch ein Cold Case, aber es ist kein Verbrechen.
Ja, dann ist es vielleicht heute auch kein True Crime, das müssen wir jetzt am Ende mal entscheiden.
Ein Cold Case ist es aber.
Ein Cold Case ist es aber, genau. So, zurück zum Frühjahr, Sommer 1483, Willi, wir sind in London, England.
Ich lieb's.
Da kriegen wir uns, glaube ich, ganz gut verortet. König Edward IV.
Sitzt auf dem Thron?
Sitzt auf dem Thron. Der war übrigens riesig.
Der Thron?
Der Mann. Der Mann war 1,95.
Oh, ach, das ist gar nicht so groß.
Aber es ist bis dato der amtierende König, der am größten war, von der Körpergröße her.
Zu der Zeit, so groß ist ungewöhnlich groß.
Ja, das war schon ungewöhnlich groß.
Darauf wollte ich ihn auch
sagen. Das war aber jetzt nur ein Fun-Fact, der ist gar nicht relevant für die Geschichte.
Doch, alles ist relevant.
Aber ich würde erzählt haben. Ach so, ja, okay, dann super relevant für die Geschichte. Man muss sich das bitte merken. Also, das Land lebte in kriegerischer Aufruhr, weil zu der Zeit gerade die Rosenkriege herrschten. Also kann ich leider nicht sagen, das Land lebte in Friede, Freude, Eierkuchen. So war es nämlich nicht.
Oh.
Allerdings fühlt es sich von König Edward IV. Gut regiert, bis dieser dann plötzlich verstarb.
Oh.
Ja, das war auch so unerwartet, dass das tatsächlich ein paar Thronfolgerschwierigkeiten auf den Plan rief.
Boah, wieder mal.
Weil, ja, oder eigentlich auch nicht so richtig. Also Edward IV. Hatte das Glück, also, kleiner Spoiler vorweg, also es geht hier gleich um Edward und Richard und dann geht es in der nächsten Generation nochmal um Edward und Richard und war ganz kreativ in der Namensgebung.
Richard Löwen her?
Nee, die waren noch weiter davor. Aber ja, Edward IV. Hatte einen Bruder. Genau, hatte einen Bruder. Der wird dann Richard III.
Shakespeare.
Genau, da ist dann die Referenz. Jetzt hatte aber Edward IV. Selber nochmal zwei Söhne, ne, wie man ja immer so schön sagt, the heir and the spare, die auch Edward und Richard hießen.
Stell dir das mal vor, weißt du, in dem Haus möchtest du nicht wohnen. Jemand ruft Edward und 5 Leute kommen angerannt.
Ja, so ist das, so ist das.
Ja. Nee, ich meinte Edward den dritten oder vierten. Welchen meinte ich denn noch? Ich kann gar nicht zählen.
Ach doch, Richard, ach, jetzt auch nicht, sind auch 5 Leute. Ja, genau. Also, damit sollte jetzt, also zum Zeitpunkt seines Todes waren seine Söhne 12 und 9 Jahre alt. Also Edward waren 12 und sollte als Edward V. auf den Thron. Und dann haben wir noch Richard, das ist ja dann der kleine Bruder mit 9 Jahren. So, das war ja das Bär, den interessiert uns jetzt aber eigentlich weiter nicht. Jetzt war der ja aber erst 12 und damit noch nicht volljährig, das heißt, sein Onkel Richard.
Nicht sein Bruder Richard.
Genau. Sondern der Onkel Richard sollte als Lord Protector eingesetzt werden,
ja,
um die Regierungsgeschäfte halt so lange zu übernehmen, bis Edward V. dann offiziell auch den Thron besteigen konnte.
Okay.
So, jetzt war die Mutter von Edward V., also die Ehefrau von Edward IV.
Ja, ich folge noch.
Sehr gut. Elizabeth Woodville, sehr ehrgeizig und hatte Interesse daran, dass ihr Sohn einfach gleich für volljährig erklärt wird und damit sofort auf den Thron kann.
Weil sie sonst die Finger da im Spiel haben konnte, oder wie?
Ja, genau, weil sie Angst hatte, dass sonst ihre Macht am Königshof verschwinden würde. Und sie wollte gerne ihren Einfluss weiter geltend machen. Und deswegen hat sie sich dafür eingesetzt, dass ihr Sohn Edward, der Fünfte, gleich eingesetzt wird als König, weil sie sagten, damit 12. Also.
Der kann doch ein Land regieren. Der ist doch schon 12.
Genau. Und so wurde alles vorbereitet, dass am 22. Juni 1483 die Krönung stattfinden sollte.
Mhm.
So, haha, jetzt kommt Richard, der Dritte. Also noch nicht, aber gleich. So, jetzt kommt Richard um die Ecke, der war Duke of Gloucester und hat jetzt Elizabeth Woodville, also die Frau von seinem Bruder Edward IV., beschuldigt, dass die Ehe unrechtens wäre und damit die Kinder, Edward und Richard, illegitim.
Das ist natürlich immer eine gute Behauptung. Die kann man ja immer mal machen.
Genau. Genau. Und das hat er damit begründet, weil Edward IV. Angeblich schon ein Eheversprechen gegeben hatte, bevor er Elizabeth Woodville geheiratet hat.
Oh.
Genau. Und das war ja zu der damaligen Zeit. Im Prinzip hat man ja dann einen Vertrag aufgesetzt, der wurde dann unterschrieben und dann hieß es so, die beiden werden heiraten und wenn das passiert, dann ist das so rechtlich bindend, dass alles, was danach passiert, halt nicht rechtens ist. Das heißt, eine Verlobung zu der damaligen Zeit war noch ein ganz anderer Schnack als heutzutage.
Ja. Und der hatte einen Zettel, wo das drauf stand, dass er das versprochen hat?
Nee, er hätte das behauptet einfach, dass das so wäre. Und das Parlament hat das dann bestätigt, dass das wohl richtig sei. Denn Edward IV. War vor seiner Hochzeit mit Elizabeth ein Lebemann. Und hatte diverse Affären. So. Und jetzt ist ja der Clou dahinter, wenn also die Ehe nicht rechtens ist und die Kinder illegitim, dann haben sie ja angeblich auch keinen richtigen Anspruch auf den Thron. Und deswegen, weil sie dann ja als Bastarde geboren sind, könnte sich dann ja Richard als Richard III. Auf den Thron schwenken.
Hui!
So, und deswegen, das hat er dann alles angestoßen und tatsächlich ist dann am 22. Juni anstatt der Krönung verkündet worden, dass die Kinder illegitim sind. Und dann hat er sich einfach selber auf den Thron gesetzt.
Also ich weiß nicht, was das für ein Land ist, das es geschafft hat, so viele Hunderte und Tausende von Jahren so zu bestehen, wo die Hälfte von dem, was passiert, auf Hörensagen passiert oder auf irgendeinen Behauptungen von irgendjemandem, der sagt, nee, ich will das jetzt anders.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das Parlament hat ja bestätigt, dass die Kinder illegitim sind. Das ist aber aus zwei Gründen eigentlich total irrelevant. Erstens A, diese ganze Geschichte mit dem, das Eheversprechen vorher, das ist alles überhaupt nicht eindeutig. Jetzt muss man sich ja auch mal überlegen, der war ja offensichtlich ein bisschen auch mit der Frau verheiratet, weil die Kinder waren ja schon 12 und 9, bevor der gestorben ist. Und Edward IV. Hat sich nie darum gekümmert, irgendwie das mal anerkennen zu lassen, dass die Kinder doch hier nicht illegitim sind, sondern legitime Erben und so. Weil er ja dadurch sichergestellt hätte, dass seine Linie weitergeht.
Ja, also ne? die gesamten Jahre vorher hat es niemanden interessiert und es wurde immer gesagt, die Ehren des Bär und jetzt auf einmal übrigens auch, nee, doch nicht.
Genau, weswegen man da wirklich ein bisschen den Kopf drüber schütteln muss, weil das also wahrscheinlich einfach erlogen ist.
Stupid.
Davon mal ganz abgesehen, dass auch die Illegitimität der Kinder total egal gewesen wäre eigentlich, weil das Parlament trotzdem hätte sagen können, naja, wenn die halt als Bastarde geboren sind, dann machen wir die trotzdem legitim, weil sie ja die einzigen Nachkommen des Königs sind, damit sie trotzdem den Thron besteigen können.
Na, da hatte der Richard bestimmt irgendwelche Leute im Parlament auf seiner Seite.
Ja,
die sich mehr von ihm versprochen haben.
Ja, und das wird jetzt auch so ein bisschen diese Dreh- und Angelgeschichte übrigens, so ein bisschen der Ausgangspunkt von Richard III., der ja tatsächlich bei William Shakespeare als buggeliger Bösewicht dargestellt wird.
Okay.
Genau. Das stimmt tatsächlich nur bedingt. Also Richard III. War ein sehr erfolgreicher Soldat und hat auch sehr viele Armeen und sehr viele Kriege erfolgreich geführt. Und das Faszinierende an ihm ist eigentlich, dass er insgesamt auch nur 2 Jahre regiert hat.
Sorry. Geht das hauptsächlich um die beiden Kinder dann?
Mhm.
Oh, okay, alles klar. Bei mir klingelt's. Ja. Bei mir klingelt's. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Mal gucken, ob ich recht habe.
Genau, also das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte von Richard III., dass er halt so böse dargestellt wird, obwohl er das im Prinzip eigentlich gar nicht war. Er hat halt unter einer starken Skoliose gelitten, deswegen machte das schon Sinn mit diesem
Buckelig.
Mit dem Buckel, wobei das schon ein bisschen übertrieben dargestellt ist. Wie gesagt, also er hat ja nur 2 Jahre regiert, bevor er dann in der letzten Schlacht, tatsächlich erst auch der letzte König, der in einer Schlacht gefallen ist, von Achtung, Heinrich dem Siebten.
Ah, da sind wir noch ein Heinrich entfernt von den 6 Ehefrauen.
Genau, erledigt wurde, denn das war ja der Vater von Heinrich dem Achten, der sich dann als erster Tudor-König auf den Thron gesetzt hat.
Ach, die Leute, echt. Dass die es so lange geschafft haben, ich fasse es echt nicht.
Genau, und übrigens, um seinen Anspruch zu rechtfertigen, hat dann Heinrich der Siebte die Schwester von Edward und Richard, die übrigens Elisabeth heißt, geheiratet.
Oh mein Gott. Gab es irgendwie eine Liste von 10 Namen, wo die gesagt haben, einen anderen Namen darfst du nicht nehmen?
Nee, ist so.
Wenn du dir schon aussuchen darfst, wie du heißt als König oder Königin, warum nimmst du dann einen von den 100 Millionen Namen, von den hunderten Malen, die derselbe Name benutzt wurde?
Ja.
Warum gehst du das denn nicht von wegen, hey, Hans Friedel Guste, hieß noch keiner.
Ja, das gibt übrigens auch noch gleich andere Kompliziertheiten. Also die Sache ist ja tatsächlich die, ich habe ja gerade eben gesagt, dass die beiden Prinzen, um die es ja gleich weitergehen soll, ja für illegitim erklärt worden sind. Und das bedeutet ja auch, dass die Schwester illegitim war.
Ja.
So, jetzt musste aber eigentlich Heinrich der Siebte, damit er sie auch wirklich heiraten darf, wieder dafür sorgen, dass sie nicht illegitim ist. Also musste er den Status eigentlich wieder aufheben aller Kinder. Was aber eigentlich bedeutet hätte, dass sie einen viel stärkeren Anspruch auf den Thron gehabt hätte als er, weil sie ja direkte Nachfolgerin von Edward dem Vierten ist. Jetzt war sie aber die Frau, und wir haben ja schon gelernt, Lady Jane Grey war ja die erste Königin auf dem Thron, deswegen wäre sie zwar trotzdem Queen gewesen, aber theoretisch wäre deswegen Heinrich der Siebte als erster Tudor-König eigentlich nur, was ist es dann? Prince King Consort? Auf jeden Fall wäre sie diejenige gewesen, die eigentlich das Zepter in der Hand hätte halten müssen.
Was hatte ich letztes Mal gesagt? Prinzgemahl.
Prinzgemahl, ja. Genau. Also eigentlich, aufgrund des Anspruchs auf den Thron hätte er eigentlich nur Prinzgemahl sein dürfen, aber ist er nicht gewesen, war er dann der König.
Ja, so. Und kann man eins von 3 Kindern legitim machen und die anderen bleiben illegitim?
Nee, du musst dann schon, also wenn es die gleiche Mutter ist, dann musst du die gleichen, dann sind sie alle wieder.
Ja, weil dann wäre ja grundsätzlich auch das Problem gewesen, dass die beiden Jungs dann wieder Anspruch auf den Thron gehabt hätten.
Ja, ha, kommen wir jetzt zum Cold Case. Warum ist denn das nicht passiert?
Oh, gute Überleitung.
Ja, ne? So, und jetzt ist auch die Frage, ne, warum ist denn jetzt Richard der Dritte eigentlich der Bösewicht? Also bisher ist ja noch nicht so viel Böses passiert, ne?
Naja, außer, dass er dafür gesorgt hat, dass die Kinder plötzlich enterbt wurden. Also ich finde das schon ein bisschen gemein.
Ja, schon. Aber noch nicht so schlimm wie jetzt gleich.
Na geil.
Also, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, am 22. Juni 83, also 1483, wurden die Kinder ja für legitim erklärt. Und dann hat sich ja Richard als König Richard der Dritte krönen lassen. Und seine beiden Neffen, jetzt ja aber illegitim, durften weiter im Palast bleiben. Das war ja damals der Tower of London.
Genau.
Und aus der Großheit seines Herzens, beziehungsweise weil die da eigentlich auch aufgewachsen sind, also beziehungsweise auch nicht. Es gibt so Bilder von den beiden Prinzen, wo die immer so als ganz inniges Brüderpaar dargestellt werden. Das ist aber eigentlich nicht so. Denn Edward ist tatsächlich außerhalb des Palastes aufgewachsen, bei Zieheltern, weil das früher ganz üblich war. Und sein Bruder Richard, der ist bei der Mutter geblieben. Und tatsächlich sind die das erste Mal so richtig nach Jahren wieder zusammengekommen, als der Vater gestorben ist.
Oh.
Ja, also so eine innige Geschwisterliebe, wie die in den romantischen Realismusbildern dargestellt wird, die kann man historisch eigentlich gar nicht belegen.
Aber gibt's, also welchen Grund hat das, dass der Erbe, der Thronfolger, woanders aufwachsen musste?
Erziehung einfach, also andere Bildung.
Okay.
Genau, also weil der wurde ja gleich auf seine Königsrolle vorbereitet.
Ja, ich hätte jetzt halt, okay, und bei der Mutter zu bleiben, das würde diese Art von Erziehung dann nicht werden.
Ja, okay. Da verfeindlicht man.
Ah, ja klar, natürlich. Der Einfluss einer Frau, wie konnte ich das vergessen?
Ja, bitte, also schäm dich.
Das ist so. Ich gehe in meine Ecke.
Ja, gut. Auf jeden Fall haben die beiden im Garden Tower überlegt. Nee, naja, das vielleicht nicht gerade. Also sie
überlegen, ob sie da leben wollen.
Sie lebten im Garden Tower. Mhm. Und jetzt ist es aber so, ich dachte ja schon Frühling, Sommer 83, so ab Herbst, Winter, Ostern 84. Also wir gehen jetzt im Jahr ein bisschen weiter. Tauchten die ersten Gerüchte auf, dass Richard der Dritte seine Neffen vielleicht um die Ecke gebracht hätte. Denn die beiden Jungs hatten gar keine öffentlichen Auftritte mehr.
Oh.
Und tatsächlich ist es auch so, verbrieft, das letzte Mal gesehen wurden beide Jungen im Sommer 1483.
Oh, das hat aber eine Weile gedauert, bis den Leuten aufgefallen ist, dass sie nicht mehr gesehen wurden.
Ja, das dauert manchmal ein bisschen, ne? Haben natürlich aber am Anfang auch gedacht, naja gut, jetzt hier diese Scham und so, jetzt ziehen sie sich erstmal ein bisschen zurück. Ja. Und es wurde tatsächlich auch berichtet, dass die Jungs immer scheuer geworden sind. Also, dass die immer mehr sich auch in ihre eigenen Gemächer im Garden Tower zurückgezogen haben. Und jetzt war es so, dass es in der Zeit, in der die beiden verschwunden sind, am London Tower, also im Palast, einen italienischen Geistlichen gab, der sich die Mühe gemacht hat, das erste Mal so eine geschichtliche Abfassung zu schreiben über Sachen, die jetzt gerade aktuell passieren.
Mhm.
Und der hat über Hörensagen, weil er leider des Englischen nicht mächtig war, aufgeschnappt, dass Richard III. Vielleicht seine Neffen umgebracht hat und hat das dann da so reingeschrieben.
Weil er hat gar kein Englisch verstanden.
Nö.
Also es kann auch was, also du hattest jetzt gerade ja auch gesagt, um die Ecke gebracht. Also es kann ja auch einfach ein Übersetzungsfehler sein.
Durchaus.
Okay. Ist für mich genauso toll und nachvollziehbar wie übrigens, die sind gar nicht legitim, weil ich das sage.
Ja, und also bei Richard III. Geht es nämlich genau darum, von Shakespeare, deswegen hatte ich gehofft eigentlich, dass du es gelesen hast, aber wenn es klingelt, ist es ja trotzdem auch fein, dass er halt den Mord an den beiden Jungs aufgibt. So, und dadurch so ein bisschen the villain of the play wird.
Spannend.
Genau. Und man hat sich dann halt so ein bisschen gefragt, und er hat halt gesagt, nee, hab ich nicht. Die Leute haben halt dann immer gesagt, naja, dann zeig die doch. Aber das ist halt nie passiert. Und deswegen haben sich diese Gerüchte so hartnäckig gehalten, dass er doch wirklich derjenige sei, der die umgebracht hätte.
Ja.
Weil sich die Gerüchte halt so hartnäckig gehalten haben, ist es dann dazu gekommen, dass tatsächlich aber mit zeitlichem Abstand von 3 und 7 Jahren weitere Quellen, also weitere Texte verfasst wurden dazu, dass er seine Neffen umgebracht hätte. Das wiederum wurde in dem Great Chronicle aufgeführt. Das ist eins der ersten Werke, was so die Historie von Königen mal beleuchtet hat in England. Und weil der wiederum ja diese Erzählung gefunden hat darüber, dass Richard III. Seine beiden Neffen umgebracht hätte, hat er das also auch in sein Buch mit reingeschrieben, ohne aber weitere Quellen zu zitieren. Und dieses Buch wiederum ist die Quellengrundlage für Richard III. Von Shakespeare.
Also Hörensagen.
Ja, also ist im Prinzip Richard III. Entstanden über Hörensagen, Hörensagen, Hörensagen.
Das ist Richard III. Entstanden über eine Quelle, die die Landessprache nicht kennt.
Ja, das ist richtig.
Das ist schlimmer, als wenn meine Schüler sagen, ich habe hier eine Quelle hingeschrieben und die schreiben als Quelle Google hin.
Ja, oder www.wikipedia.de und ich denke mir so, also erstens gib doch erstmal die ganze Wikipedia-Seite an und zweitens, machst du denn nicht die Referenz auf die Quellen von Wikipedia? Da gibt's ja auch eine ganze Quellenangabe.
Also, ja, 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 ja.
Also ich möchte sagen, quellenkritisch korrekt wurde hier nicht gearbeitet.
Oh, Untertreibung des Jahrtausends.
Genau, man kann natürlich trotzdem nachvollziehen, dass er durchaus ein Motiv gehabt hätte, weil, ich hatte ja gerade eben schon erzählt, eigentlich hätte das Parlament auch trotz dessen, dass die Neffen, also die Kinder, erst als illegitim erklärt hat, auch relativ schnell eigentlich wieder legitimisieren können. Deswegen hat er schon Interesse daran eigentlich, dass die verschwinden. Also das kann man schon nachvollziehen. Das macht aber zu der damaligen Zeit keinen Sinn, weil das ist ja eine recht brutale Zeit gewesen im Mittelalter. Und eigentlich muss man davon ausgehen, zwar konnte er die nicht mehr zeigen, aber wenn er die umgebracht hätte, was ja eigentlich total in Ordnung gewesen wäre, in Anführungsstrichen, weil das ja eh die illegitimen Kinder seines Bruders waren, dann macht man das eigentlich so, dass man die dann auch möglichst öffentlich zur Schau stellt, die Leichen.
Ja, also um zu sagen, hier, ich habe hier alle Zweifel beseitigt, ich bin jetzt der König.
Genau.
Ihr braucht jetzt nicht mehr nachsuchen, ihr braucht nicht nachfragen. Der Weg ist vorbei, der Weg ist nicht mehr machbar.
Genau. Und das ist aber nie passiert, weswegen man das wirklich in Frage stellen kann. Mhm. Also es gibt noch zwei andere Leute tatsächlich in Verdacht. Also der eine ist Henry Stratford, dass der vielleicht zumindest am Verschwinden, / vielleicht der Ermordung der Kinder, damit beteiligt wäre. Das ist der zweite Duke of Buckingham. Der war so ein bisschen die rechte Hand von Richard III. Ein verehrter Cousin. Und man vermutet, dass er vielleicht da seine Finger auch im Spiel hat, weil er zum einen durch die rechte Hand des Königs schon ein gewisses Interesse an Macht haben könnte und weil er auch um 5 Ecken mit Edward dem Vierten verwandt war, vielleicht selber auch versucht hat, einen Thronanspruch zu legitimisieren, weil er nämlich am Ende auch gegen Richard, der dafür, dass er nur 2 Jahre regiert hat, übrigens ist da viel passiert, geputscht hat und wegen Hochverrat dann aber auch 83 schon hingerichtet wurde. Also das ist alles ein sehr kurzes Zeitfenster, über das wir hier wieder reden. So, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre auch Heinrich der Siebte, dass der dafür gesorgt hat, also weil ja Richard der Dritte nur 2 Jahre gelebt hat, der ist, also König war gelebt nicht, also ist ja von 1483 bis 1485 und dass man vielleicht vermutet hat, dass die Kinder bis dahin einfach irgendwo versteckt gehalten worden sind und dass dann Heinrich der Siebte, um seinen Thronanspruch halt weiter zu stabilisieren, weil wir ja gerade schon festgestellt hatten, naja gut, wenn jetzt die Kinder, also wenn jetzt die beiden Söhne wieder auftauchen, weil ja seine Frau jetzt wieder legitim ist, dann hätten die ja sowieso noch viel mehr Anspruch auf den Thron als er jetzt. Dass er deswegen dafür gesorgt hat, dass die quasi gekillt worden sind und er damit sich dann auf den Thron setzen konnte und in Ruhe quasi seine Frau heiraten konnte, weil es ja noch keine Königin vorher gab, er deswegen wenig Sorge haben musste, auch wenn sie den höheren Anspruch gehabt hätte, dass tatsächlich eine Königin und kein König auf den Thron gesetzt wird.
Aber das Gerücht, dass die beiden Jungs tot sind, wurde ja vorher schon formuliert, ne?
Genau, da der erste Verdacht entstand so im Herbst 83.
Ja, also so, dass Henry da ja noch gar nicht wirklich auf dem Plan war.
Nö, Henry war da noch gar nicht auf dem Plan. Das war halt nur der Zeitpunkt, wo man halt die Jungs in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen hat.
Ja, aber gibt es, die haben doch ganz viel Dokumentation von ganz vielen Sachen, auch jetzt gerade im Königshaus und Royal Court und so weiter. Gibt es da niemanden, der irgendwo mal hingeschrieben hat, hier, da haben die Kinder gespielt oder da und da hat man die gesehen? Gibt es irgendwo Belege über die Kinder?
Ja, genau, gibt es, aber den letzten Beleg gibt es aus dem September 1483.
Aber jetzt, ich meine jetzt nicht zur Öffentlichkeit bezogen, sondern innerhalb der Kreise.
Genau, innerhalb der Kreise gibt es eine Quelle, die besagt, dass die Kinder das letzte Mal draußen spielend im Tower im September 1483 gesehen worden sind.
Okay.
Und weil ja die Vermutung so nahe lag, dass da irgendwas schiefgegangen ist, hat man in der Zeit nach Richard dem Dritten auch übrigens den Garn Tower umbenannt. Das ist jetzt bis heutzutage auch der Bloody Tower.
Mhm.
Auch unter der Prämisse, weil man dann ganze 200 Jahre später, 1674, nämlich 2 Kinderleichen beim Umbau des Towers gefunden hat.
Da
hat man sich aber erstmal weiter nichts bei gedacht, weil Forensik und so schwierig.
Da hat man sich nichts bei gedacht, dass da 2 Kinderleichen sind.
Nö, die hat man erstmal auf den Müll geworfen, die Skelette.
Und woher weiß man, dass das Kinderleichen waren und die gefunden wurden? Es war also wichtig genug, es aufzuschreiben.
Ja, die waren ja so klein. Und dann, nachdem sie dann weggeworfen hatten, haben sie sich daran erinnert, ach Mensch, da vor 200 Jahren, da war doch mal diese Geschichte mit den 2 Prinzen, die verschwunden sind. Vielleicht sind das die.
Wie gesagt, wieso gibt es dieses Land schon so lange?
Dann hat man, weil man dann ja sich gedacht hat, oh Gott, das sind die bestimmt. Also, weil wie gesagt, Forensik gab es ja nicht. Ist man dann, also das war gesagt, die Bauarbeiten, ne? Also sind sie dann hin zu diesem Aschenschuttberg, den es da halt gab. Und haben halt versucht, so viele von den Knochen zu retten, wie geht.
Hm.
Und haben die dann in eine Urne gepackt und haben diese Urne dann in Westminster Abbey beigesetzt. Weil sie jetzt gesagt haben, das sind die beiden Prinzen.
Ja. Also ich weiß halt nicht, wie viele kleine Menschen in der Zeit in diesem Tower halt verstorben sind. Deswegen wäre das ja naheliegend. Aber es sind 200 Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Ne?
Das ist schon eine lange Zeit, genau.
Und warum liegen da einfach Leichen rum?
Ja, das muss man auch sagen, es ist aber auch der Tower von London, ne? Also ich möchte gar nicht wissen, was die da alles gefunden haben.
Aber das stinkt ja auch. Also wenn das wirklich Skelette sind, dann muss es ja irgendwann verwest sein.
Weil wenn die in der Erde eingebuddelt sind.
Ja. Hm. Und es hat keiner, also es muss doch irgendjemand mitgekriegt haben, dass da 2 Kinder umgebracht wurden.
Ja, die sind ja nur vermisst.
Ja, aber was ist das für eine Vertuschungsaktion? Das muss doch jemand, also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle einfach ruhig geblieben sind und nichts gesagt haben, weil irgendwo, mitten in der Nacht, muss irgendwer zu diesen Kindern hin und gemacht haben. Und keiner hat es mitgekriegt, keiner hat was gesagt. Keiner hat gesagt so, ey, warum sind die Kinder eigentlich nicht mehr da, 2 Tage später und nicht erst Monate später?
Befriedigt dich nicht, ne?
Mm-mm.
Mm-mm.
Das wird wahrscheinlich...
Es gibt natürlich auch diverse Verschwörungstheorien, keine Sorge.
Oh, da freue ich mich. Waren es vielleicht die Aliens?
Nee, also ich... So schlimm nicht. Die Verschwörungstheorien sagen nur, dass die, weil die Kinder ja jetzt als illegitim erklärt worden sind und die eh so jung waren und keinen Bock hatten, darauf König zu sein, einfach vom Hof geschafft wurden, im Sinne von, dass die einfach woanders untergebracht worden sind mit falschem Namen. Und da gibt's angeblich auch diverse Gemälde, die zum Beispiel, ich habe vergessen, wie der Name heißt, aus der Dokumentation, das habe ich mir jetzt leider nicht rausgeschrieben. Aber es gibt ein Gemälde, das so ein bisschen die Hierarchie über Heinrich den Siebten rum darstellt. Und da gibt es eine Person drauf, die ganz untypisch für die Zeit mit dem Körper größer gezeichnet wird als der König. Was würde ja an der Stelle bedeuten, dass er quasi über dem König steht. Und angeblich findet man auch diese Royal Lilies da, diese, die ja immer so gerne mit dem Königshaus in Verbindung gebracht werden. Darüber, was angeblich ein versteckter Hinweis in dem Bild darauf sein soll, dass eigentlich Edward V. überlebt hat, aber keinen Bock auf dieses Königsleben hatte, aber eigentlich ja einen stärkeren Thronanspruch hatte als Heinrich der Siebte und deswegen in diesem Porträt als höherrangig dargestellt wurde.
Also er war quasi die ganze Zeit da, aber hat unter einem anderen Namen gelebt.
Genau.
Es ist nett, dass solche Optionen da sind. Das hätte Lady Jane Grey bestimmt auch gerne gemacht.
Ja, das wiederum war ja eine ganz andere Geschichte. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, jetzt haben sie halt diese Kinderleichen gefunden und die sind auch immer noch in Westminster Abbey als die beiden Prinzen beigesetzt. Jetzt kann man sich aber trotzdem mal fragen, mit der heutigen Technik, die wir so haben, könnte man ja mal versuchen, das nachzuweisen, ob die das tatsächlich sind.
Das darf man bestimmt nicht, oder?
Ja, teilweise. Also das wurde 1933 tatsächlich gemacht, da wurden die exhumiert und da hat dann ein, naja, in dem Forschungsgebiet ja noch nicht so ausgeprägten zur damaligen Zeit, aber hat halt ein Arzt die Skelettreste untersucht und hat man erstmal festgestellt, naja gut, okay, da ist A, viel Dreck dabei, B, viele Tierknochen, aber auch zwei Schädel mit Gebissen, von denen man durchaus was anfangen kann und auch ein paar Beckenknochen und anhand der Schädelknochen bzw. des Gebisses will der angeblich nachgewiesen haben, dass der eine Schädel halt zu einem 10- bis 14-Jährigen passt und der andere Schädel zu einem 8- bis 11-Jährigen. Diese Untersuchung stand aber deutlich in der Kritik, weil der Arzt leider verpasst hat, das Geschlecht zu bestimmen und einfach automatisch angenommen hat, dass es männliche Skelette sind.
Gibt auch keine weiblichen Skelette in dieser Welt.
Nee, das ist die eine Kritik und die andere Seite des Lagers sagt aber, naja gut, es gibt ja Fotos und wenn man sich jetzt die Fotos anguckt, dann sieht man schon, dass das Becken zum Beispiel männlich ist. Also kann man schon davon ausgehen, dass das zwei männliche Kinder in der Altersrange sind, die auch zu den Prinzen passen. So, jetzt würde man aber eigentlich ganz gerne mit DNA-Analyse und Radiokarbonmethode eigentlich tatsächlich mal das Alter der Knochen bestimmen wollen. Jetzt sind die ja aber schon einmal exhumiert worden. Und jetzt sagen halt die Kardinäle der Westminster Abbey, nee, machen wir nicht mehr. Ist uns jetzt auch egal, die Kinderleichen hier, die sollen jetzt mal in Ruhe ihren Frieden finden. Die sollen hier nicht immer gestört werden. Deswegen wollen wir nicht, dass das weiter untersucht wird. Deswegen weiß man bis heute nicht, ob diese Kinderleichen jetzt tatsächlich von 1483 sind und damit tatsächlich den Prinzen entsprechen. Deswegen der Fall bis heute immer noch ungelöst ist.
Na, die Kardinäle, ne? Denen ist es egal.
Ja, ja.
Also ich glaube, in der Essenz sind kardinäle Menschen, denen die Wahrheitsfindung eher zweitrangig ist.
Wobei wir ja wissen, dass wir hier nicht von der katholischen Kirche reden.
Naja, aber dennoch von einer Glaubensrichtung. Und eine Glaubensrichtung, Glaube und Wissen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und sie haben sich entschieden, den Glauben über das Wissen zu stellen. Ohne Wertung.
Genau.
Ja,
so. Und bei der Untersuchung ist natürlich praktischerweise auch irgendwie erwiesen worden, oder zumindest stark vermutet, ne, das Alter der Skelette würde passen im Sinne von 12 und 9. Und angeblich würde man auch nachweisen können anhand der Schädel, dass die durch den Erstickungstod umgebracht worden sind.
Okay. Man sowas an einem Skelett sehen.
Ja, ich finde das auch schwierig. Aber angeblich hat er irgendwelche Blutflecken gefunden, die darauf zurückzuführen wären. Wobei ich mich dann wiederum frage, also ich meine, das Skelett selber ist ja jetzt auch schon
nach 200 Jahren im Boden.
Ja. Ja, und dann auch nochmal nach 300 Jahren in der Urne. Also.
Ja, ich freue mich, dass ich mich so gut nicht auskenne mit dieser ganzen Wissenschaft, dass ich sagen kann so, okay, wenn du meinst.
Jetzt würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, was dann jetzt bei dir hier das Glöckchen geläutet hat.
Ja, das war der Gedanke mit den zwei Jungs und der Tower und Weil ich dann gedacht habe, Moment mal, es gibt doch diese Geschichte von den zwei Jungs, die im Tower verschwunden sind und die bis heute nicht gefunden wurden. Und wo es halt immer hin und her ging, von wegen sind sie es nicht. Diese Geschichte habe ich irgendwo an und dazu mal schon mal gehört.
Ja, das ist auch, also jetzt mit sozialen Medien und auch gerade mit TikTok und so, wird die immer wieder heiß diskutiert, die Geschichte, weil das halt so schön mysteriös ist und man halt einfach nicht weiß, wer es war.
Ja, ich hatte gerade noch mal irgendeinen Gedanken. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was es war, aber... Ach so, genau. Ich hatte gerade nur gedacht, so von wegen, ne, dass es schon mal exhumiert wurde und dann 1933 dann überprüft wurde. Und da hatte ich für einen Moment die Befürchtung, wie bei dieser einen Geschichte, ich weiß nicht mehr, welche Geschichte das war, aber wo was untersucht wurde und dann hinterher die Sachen weggeschmissen wurden von dem. Weißt du das noch?
Boah, da klingelt jetzt was bei mir.
Ja, das hatten wir in irgendeiner Folge, wo jemand versucht hat, war das bei Erhard? War das bei Emilia Erhard, war das?
Ja, das kann gut sein.
Wo die auch irgendwie Skelettreste oder sowas gefunden haben. Und dann.
Auf einer der Inseln, ne?
Ja,
stimmt. Genau, und dann, nee, die sind verloren gegangen.
Da hat irgendjemand die weggeschmissen.
Nee, weggeschmissen nicht, die sind verloren gegangen. Die haben die eingetütet und wollten sie dann untersuchen, aber bevor sie so weit gekommen sind, ist die Kiste, wo die drin waren, verschwunden.
Ah, ich meine, aber auch irgendwo war noch eine Geschichte, wo jemand dann gesagt hat, oh, brauche ich nicht mehr weg damit.
Ja, meine ich aber auch, dass wir auch so eine haben. Guck mal, jetzt müssten wir alle Folgen nochmal hören.
Vielleicht haben wir ja einen Superfan, der genau weiß, in welcher Folge was passiert.
Ja, der Superfan hat sich immer noch nicht bei uns gemeldet, auf den warten wir noch.
Ich versuche das immer noch zu forcieren.
Apropos, wie viel wurde eigentlich unsere Jubiläumsfolge mittlerweile gehört? Sind wir über die 100 mittlerweile rüber, auch wenn es nicht 100 Stunden waren?
Unsere Jubiläumsfolge, weiß ich gerade gar nicht. Achso, das müsste ich auf dem Handy gucken, warte mal. Es sind leider keine 100 Stunden bisher.
Schade. Schade, ja auch keine 100 Leute, ne?
Nee, noch nicht, bald. Kommt noch. Wir haben alle unsere Folgen creepen so vor sich hin. Findet sich immer irgendjemand, der die hören möchte.
Gut. Ja, also wir können aber jetzt also das wäre jetzt sonst auch das Ende der Folge, weil ich habe nichts mehr zu erzählen zu diesem Fall.
Man merkt, dass das Ende unserer Folge ist.
Frage wäre jetzt noch, was wir vom Anfang aufgreifen können: Cold Case, Verbrechen, Vermisstenfall. Wie würdest du es jetzt deklarieren wollen?
Ja.
Eins davon, ne?
Alles.
Und nichts.
Nee, alles. Es ist ein Cold Case,
okay.
Weil es ist ein Fall, der nicht geklärt ist. Nicht aufgeklärt ist. Es ist ein Verbrechen, weil pauschal Kinder verschwunden sind.
Genau.
So, und nach deutlicher kausaler Betrachtung dieser Situation werden die Kinder im wahrscheinlichsten Fall nicht von sich aus einfach gegangen sein.
Ich glaube schon. In meiner Fantasie lebten die noch.
Ja, und da haben wir den Punkt, Fantasie.
Ja, aber weil die Mutter sich zum Beispiel auch gar nicht drüber aufgeregt hat. Also die lebte ja noch und die hatte ja noch mehr Kinder als ihre beiden Söhne. Und die war fein damit, dass Richard der Dritte da für 2 Jahre regiert hat.
Aber wenn die Mutter selber so cunning war, wer weiß, was die... Entweder wurde die irgendwie unter Druck gesetzt, dass sie sich nicht regen durfte, weil Rolle der Frau und so. Oder sie hatte selber dann Nutzen draus, dass die Kinder nicht mehr auftauchen. Man weiß nicht, was ihre Motive dahinter waren, dass die Kinder, dass sie nicht nach, oder sie hat nach ihren Kindern gesucht oder und wurde zum Schweigen gebracht durch irgendwelche Sachen. So, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann bist du auch schneller, als du denken kannst, weg vom Fenster.
Mhm.
Also es kann ja auch sein, dass sie selber auch unter Druck geraten ist. Natürlich ist es kurios, dass die Mutter sich nicht regt, wenn die Kinder nicht da sind, aber ich weiß nicht, inwiefern sie das überhaupt konnte in der Rolle, in der sie steckte.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, dass sie sich nicht gerührt hat, weil die Kinder eigentlich noch lebten.
Ja, wir wissen ja auch, dass du eher eine rosarote Brille auf hast.
Deswegen mag ich auch die Komödien von Shakespeare lieber.
Ja.
Du kannst jetzt ja mal Richard III. Lesen. Du hast jetzt vielleicht auch ein anderes Auge drauf.
Ja, ich finde das sehr inspirierend, den jetzt zu lesen. Ich möchte mir den mal tatsächlich mit durchlesen und mal gucken. Weil es ja, ich finde es an sich halt auch pauschal spannend, dass du als Autor dich entscheidest, ein Stück zu produzieren oder ein Stück zu schreiben, in dem der Hauptcharakter, also der Titelträger deines Stückes, der Bösewicht ist.
Mhm.
Das ist ja auch, und ich gehe mal davon aus, weil es Shakespeare ist, dass Richard III. Nicht so eindimensional ist, sondern dass da ganz viel halt auch hintersteckt, die ihn als Charakter halt ganz anders darstellt, auch wenn es deutlich ist, dass er der Bösewicht ist.
Ja.
Weil es um die Intention geht, diese beiden Kinder loszuwerden.
Genau.
Also deswegen bin ich gespannt. Lese ich mir durch, ich gebe euch Feedback, wenn ich es gelesen habe.
Ich habe gerade überlegt, ob man das mit einer Deadline versehen sollte. Aber
Nein, auf keinen Fall. Ich bitte dich, du kennst mich doch.
irgendwie die DVDs, die ich immer noch nicht geguckt habe von dir.
Ja, eben. Also ich meine, ganz ehrlich, du kennst uns doch.
Deswegen diese lange, gedankenschwere Pause.
Ja, nein, 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 auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich finde schon, also ich aus meiner Perspektive, Verbrechen, Cold Case, was war da noch? Vermissten Fall. Wäre für mich alles drin, weil ich glaube, das waren auch so, ne, Dark Ages, wie man es auch nennen möchte, war so eine düstere Zeit, dass ich
True.
glaube, da gab es keine Gnade.
Na gut.
Aber du
Ich
kannst,
behalte meine rosa-rote Brille auf.
das ist, sei dir auch gegönnt und erlaubt. Und also hat es vielleicht mit dem Jahr, hat jetzt nicht geklingelt, weil ich in der Zeit mal gelebt habe, sondern weil ich die Geschichte schon mal gehört habe.
Ja, das kann auch sein. Na gut, aber unsere Zuhörer können ja selber entscheiden, welche Variante sie bevorzugen. Wir hoffen natürlich, lieber Zuhörer, dass du uns weiter treu gewogen bleibst und im Zweifel
Zumindest
dann auch
nein.
einschaltest.
Seien wir realistisch, wir haben tatsächlich nur einen Zuhörer.
Dein Papa.
Mein Papa. Hallo Papa. Nee, das wäre gemein. Mutti hört auch. Da wären auf jeden Fall zwei.
Okay, dann schon mal zwei. Aber wenn es die Eltern sind, dann können wir sie wieder als eins zählen.
Die Eltern, genau, stimmt. Das
Ja,
Elternpaar.
also ihr lieben Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr hier wieder mit uns das durchgestanden habt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Dann ist wieder Zeit für
Enigma. Naja, war besser.
Ich kann auch besser mit diesem visuellen Signal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist okay, das sei dir gegönnt. Nächstes Mal
Ja,
mit
vielen
einer
Dank.
Nachreife.
Schön. Da freue ich mich.